أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter mit der islamischen Geschichte. Allerdings werden wir inshallah ta'ala heute und die nächsten Male jetzt nicht mit dem politischen, mit der politischen Entwicklung weitermachen, sondern uns einige Persönlichkeiten aus dieser Epoche der Umayyadenzeit uns näher anschauen, und zwar die Gelehrten der Generation der Tabi'un. At-Tabi'un ist die Generation nach den Gefährten. Tabi'i ist Singular, ein Tabi'i, und viele Tabi'un oder auch Tabi'in, je nachdem, ob es Objekt oder Subjekt ist, grammatikalisch. Und das bedeutet Nachfolger. Er folgt nach den Gefährten. Und die Definition eines Tabi'is ist eben analog zur Definition des Gefährten. Das Sahabi ist ja derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Und der Tabi'i, also gläubig war und auch als Muslim gestorben ist und so weiter. Und der Tabi'i ist nun jemand, der einen Sahabi gesehen hat. Ein Tabi'i hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen. Das ist die wichtigste Eigenschaft oder einer der wichtigsten Eigenschaften. Aber er hat die Sahaba gesehen. Und dann nennt man ihn einen Tabi'i. Und heute, inshallah ta'ala, möchten wir uns befassen mit einem der größten Tabi'in überhaupt. Er gehört zu den sieben medinensischen Gelehrten. Also es gab sieben Großgelehrte unter den Tabi'in in Medina. Und er gehört zu den Größten, wenn nicht sogar der größte Tabi'i, medinensischer Tabi'i, also er lebte in Medina. Und das ist Sa'id ibn al-Musayyib. Wir hatten schon mal kurz über Sa'id ibn Jubayr gesprochen, auch ein gewaltiger Tabi'i. Das war derjenige, als al-Hajjaj ibn Yusuf ihn getötet hat, töten wollte, sagte er: O Allah, lasse mich den Letzten sein, den er tötet. Ja, und Wochen später ist al-Hajjaj gestorben. Das war Sa'id ibn, was? La, al-Hajjaj, das ist ein anderer. Sa'id ibn Jubayr. Ja, ja, wir haben Minusgrade, ist klar, dann, dass es ein bisschen dauert dann. Ne? Also, Sa'id ibn Jubayr, das ist einer, auch ein gewaltiger Tabi'i. Wir reden jetzt nicht über ihn, wir reden über Sa'id ibn al-Musayyib. Man sagt auch Sa'id ibn al-Musayyib. Ja, beides ist möglich, wobei es heißt, er sagte, nennt mich Musayyib, weil Musayyib ist aktiv. Er lässt Leute frei los, Sayyaba, also er hat es freigelassen, losgelassen. Und Musayyab ist passiv, man hat ihn freigelassen. Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Bei vielen Namen, merkt euch das, bei vielen Namen gibt es manchmal unterschiedliche Aussprachen. Sagst du Sibaway oder Sibuya, Mardaway oder Marduya. Besonders wenn es Namen sind, die ein bisschen persisch sind oder also nicht arabisch sind, gibt es verschiedene Aussprachen. Auf jeden Fall Sa'id ibn al-Musayyib. Wer hat den Namen noch nie gehört? Wer hat diesen edlen Tabi'i schon mal mitbekommen, den Namen? Na, Sa'id ibn al-Musayyib. Rahimahullahu ta'ala. Bei den Tabi'in sagen wir ja, das ist der Brauch, Rahimahullah. Man dürfte natürlich auch sagen, radiyallahu an. Du darfst auch zu jedem anderen Muslim, radiyallahu an, sagen. Aber es hat sich so etabliert, dass man die Sahaba damit betitelt. Warum? Weil Allah selbst im Koran gesagt hat, dass er zufrieden mit ihnen ist. Weil radiyallahu an bedeutet ja, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und da Allah im Koran erwähnt hat, dass er mit den Muhajirin und Ansar zufrieden ist, hat man eben aus dem Koran das abgeleitet, dass man sagt, radiyallahu an. Das gilt, also so eine Ayah gibt es ja nicht für die Tabi'in. Aber trotzdem darfst du natürlich sagen, rahimahullah wa radiyallahu an. Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, ist in Medina geboren und in Medina aufgewachsen. Und zwar wurde er geboren in der Ära des Kalifen Umar, radiyallahu an. Also, wie gesagt, nach dem Tode des Propheten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und er lernte bei den Sahaba. Und so wurde der Islam übermittelt. Also, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat den Sahaba den Islam beigebracht. Die Sahaba haben es den Tabi'in beigebracht. Und das ist wichtig, dass wir verstehen danach, inshallah, das werden wir auch nochmal gesondert behandeln, wie die Rechtsschulen dann entstanden sind. Ja, weil zwischen Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ja eine Zeitspanne. Und Imam Malik gehört nicht zu den Tabi'in. Also man sagt, Abu Hanifa rahimahullah hätte einige Sahaba gesehen, ja. Da ist man sich nicht sicher unter den Historikern. Deswegen sagt man, er gehört zu den Tabi'in. Andere sagen, nein, er ist danach. Tabi'i Tabi'in. Wie dem auch sei, auf jeden Fall zwischen Abu Hanifa rahimahullah und Malik und die vier Imame und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind Minimum eine Generation, die Sahaba eben. Wenn nicht sogar zwei Generationen. Wie bekam Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed das Wissen? Ja, natürlich durch ihre Lehrer. Ja, wer waren ihre Lehrer? Die Tabi'in. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wer ist die Schnittstelle zwischen der ersten Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba und diesen gewaltigen Imamen, inshallah ta'ala, werden wir das auch, wenn wir historisch dann an dem Zeitpunkt angekommen sind, auch über die vier Imame reden. Und zwar hat Sa'id ibn al-Musayyib natürlich von vielen Gefährten gelernt, aber er war einer der größten Schüler von Abu Huraira radiallahu anhu. Hadith-wissenschaftlich jetzt, gibt es bestimmte Ulama, Gelehrte, Tabi'in, die sind Experten für einen bestimmten Sahabi. Das heißt, wenn du sagst, ich will die Ahadith von diesem Sahabi, wer hat sie überliefert? Dann findest du der Tabi'i XY. Das ist der, der am meisten von diesem Sahabi überliefert hat. Und dazu gehört zum Beispiel Sa'id ibn al-Musayyib. Er hat sehr lange Abu Huraira begleitet und hat auch seine Tochter geheiratet und war in einer engen Beziehung mit Abu Huraira radiyallahu an, und so wurde er die Quelle, ja, für die Überlieferung von Abu Huraira. Nicht, er ist nicht der Einzige. Also wenn du eine Überlieferungskette dir anschaust, dass Abu Huraira irgendwas sagt, radiyallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sein Schüler, also der danach kommt, muss nicht unbedingt immer Sa'id ibn al-Musayyib sein. Aber er gehört zu den wichtigsten Schülern von Abu Huraira radiyallahu an. Zweitens, er hat natürlich viele Gelehrte und Shuyukh, also Lehrer, aber zu den wichtigsten Gelehrten, seinen Lehrern, gehört auch Umar radiyallahu an. Was ist das Besondere bei Umar? Umar war ein Rechtsgelehrter. Umar hat, radiallahu anh, viele Urteile gefällt, die wichtig sind. Zum Beispiel im Erbrecht. Da gab es Aspekte, die nicht gelöst wurden, Konstellationen, ja, bei, wenn jemand verstorben ist. Und so weit ging das, das hatten wir, glaube ich, auch, als ich Erbrecht durchgenommen habe, da gab es ja diese zwei umaritische Fälle. Ja, also die also Umariya, also die Fälle von Umar radiallahu anhu. Was heißt Fälle von Umar? Also er hat sie gelöst. Auf jeden Fall, diese Besonderheiten, dass Umar radiallahu anhu Urteile gefällt hat, Probleme gelöst hat, das zu kennen, war auch eine Fachdisziplin von Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Zu seinen Lehrerinnen gehört Aisha radiallahu anha. Sie war eine gelehrsame Frau, hat über 2000 Ahadith überliefert, hat natürlich auch viele Fragen beantwortet, Fatawa gegeben. Und der junge Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullahu ta'ala, lernte in solch einer Umgebung. Wie herrlich muss das sein? In Medina, in der Prophetenmoschee, da geht er mal zu Aisha, fragt sie, radiallahu anha, und dann geht er zu Umar, radiallahu an, da ist Uthman, da ist Ali, radiallahu an, was für ein herrliches Leben. Möge Allah uns mit diesen edlen Menschen zusammentun, Yawm al-Qiyamah. Und somit wurde Sa'id ibn al-Musayyib zu den größten Gelehrten, also Schwergewicht in Sachen Wissen. So sehr, dass sogar einige Sahabe bei ihm gesessen haben. Weil nicht jeder Sahabi war ein Gelehrter. Es gab unter den Sahabe Gelehrte. Aber jetzt die, sagen wir mal, eher Laien. Ja, die einigen waren beschäftigt mit der Arbeit und so weiter. Es gab ja aber tausende Sahabe. Aber die Gelehrten waren einzelne. Und das ist, das erwähne ich immer wieder, das ist auch die Antwort auf die Islamkritiker, die sagen, oh, wie können wir denn die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam umfassen? Es gab ja aber hunderte, tausende von Sahaba. Ja, aber nicht alle waren Überlieferer. Das heißt, die Überlieferer, ja, wenn es hochkommt, dann die viel überliefert. Es gibt Sahabe, die haben ein Hadith überliefert. Davon gibt es auch einige. Aber wir reden jetzt über die Sahabe, die mehrere hundert, mehrere tausend Hadith überliefert haben. Das waren keine 1000, 2, 4, 5000 Sahabe, sondern manche zählen 100, manche zählen sogar weniger. Es gibt auch eine Top-10-Liste, ja, wo du mit diesen 10 Sahabe die Hälfte aller Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert bekommst. Das heißt, die Hadith-Wissenschaft ist überschaubar. Weil ein Scheinargument ist, Jungs, ihr Muslime, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Ja, wenn 100.000 Leute reden, wie willst du das prüfen? Da sagen wir, nee, so viel müssen wir gar nicht prüfen. Wir haben Sahaba, der eine hat 4.000 Hadith überliefert, wie Abu Huraira, Aisha 2.000, Ibn Umar auch um die 1.000 oder mehr. Das heißt, wir haben bestimmte Personen, worum geht's jetzt? Also was ist die Frage? Ob sie denn vertrauenswürdig sind oder nicht? Das heißt, das Scheinargument ist, ich kann nicht 100.000 Biografien studieren. Ja, stimmt, brauchst du auch nicht. Du hast 100 Biografien, das kann man studieren. Das heißt, diese Überlieferer waren bekannt. Also dann kommen wir zur nächsten Generation, und zwar die Tabi'in. Wir Muslime sagen ja, die Sahabe müssen wir nicht mehr prüfen. Alle Gefährten sind vertrauenswürdig. Heißt was, sündigen die nicht? Vertrauenswürdig hat nichts mit Sündigen zu tun. Vertrauenswürdig bedeutet, sie lügen nicht. Aber natürlich kann jeder Sohn Adams begeht Sünden, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber sie lügen nicht. Und ich hatte das schon immer erwähnt. Selbst die Kuffar, die Mushrikun, wollten nicht lügen. Das hatte ich erwähnt. Abu Sufyan, als er bei Heraklius war, er sagte, würde ich können, hätte ich ihn angelogen, was den Propheten angeht, sallallahu alaihi wasallam, bevor er Muslim geworden ist, Abu Sufyan. Das heißt, selbst ein Abu Lahab und Abu Jahl hat sich geschämt zu lügen. Dann erst recht ein Umar und Abu Bakr und Uthman und Ali radiallahu anhu. Also das war gang und gäbe. Man lügt nicht. Selbst wenn es um den Feind geht. Also die Sahabe sind alle vertrauenswürdig. Das brauchst du nicht mehr zu prüfen. Warum? Ja, weil das schon geprüft wurde. Die Feinde der Sahabe haben keine Lüge gefunden. Was willst du jetzt suchen? Die haben doch umso mehr den Elan und den Ansporn, irgendeine Macke zu finden. Haben sie nicht gefunden. Du kannst gern nochmal die Arbeit von vorne anfangen. So, was ist jetzt mit den Tabi'in? Ah, da sagen wir, Jungs, barakallahu fikum, bei allem Respekt, aber jetzt müssen wir prüfen. Jetzt müssen wir prüfen. Wer bist du? Wo hast du gelernt? Wie lebst du denn? Und das machen natürlich nicht wir Winzlinge, sondern die gewaltigen Imame, ja, wie zum Beispiel Bukhari, rahimahullah, und vor ihm natürlich auch seine Shuyukh. Die haben jetzt geguckt, bei den Sahaba war alles in Ordnung. Aber jetzt die Tabi'in, wer ist Sa'id ibn al-Musayyib? Wer ist das? Kann ich von ihm lernen oder nicht? Nun, Sa'id ibn al-Musayyib, damit wir noch ein bisschen bei der Hadith-Wissenschaft bleiben, manchmal die Gelehrten, das machen wir ja heute auch, sagen einen Hadith auf, ohne die Überlieferungskette zu erwähnen. Du sagst ja auch nicht immer die Überlieferungskette. Wenn du sagst, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind entsprechend der Absicht. Oder betet so, wie ihr gesehen habt, dass ich bete. Irgendein Hadith, erwähnst du immer die Überlieferungskette? Natürlich nicht. Hadith wissenschaftlich ist das jetzt ein unauthentischer Hadith. Habibi, du Amen, ja herrlich. Ja. Und jetzt, wo du hast doch den Propheten nicht getroffen, alayhi salatu wassalam. Wo ist deine Kette, die Überlieferungskette? Das gilt auch für die Tabi'in. Das heißt, wenn Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, sagt, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, der Gesandte sagt, da sagen die Hadith-Wissenschaftler, aber allem Respekt, stopp. Hast du den Propheten gesehen, sallallahu alayhi wa sallam? Nee. Kannst du nicht gesehen haben, warum? Ja, du wurdest geboren in der Zeit von Umar, radiallahu anh. Da war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schon lange tot, alaihi salatu wassalam. Diese Form des Hadiths, wenn ein Tabi'i sagt, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, das nennt man Mursal. Dieser Hadith, diese Sorte des Hadiths, nennt man Mursal. Und ein Mursal-Hadith ist nicht authentisch, da'if. Erst wenn wir eine andere Kette finden, einen anderen Überlieferungsweg von einem anderen Tabi'i zum Beispiel, und dann sagen wir, ah, Alhamdulillah, Sa'id ibn al-Musayyib hat was gesagt, aber er sagte, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Er hat jetzt nicht die Überlieferungskette erwähnt. Er müsste mindestens einen Sahabi erwähnen. Hat aber nicht getan. Aber der andere Tabi'i, der hat gesagt, Umar sagte mir, Uthman sagte mir, Talha Zubayr, radiallahu anhum, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dies und jenes. Dann wissen wir, aha, Sa'id ibn al-Musayyib liegt richtig. Und es gibt extra Bücher für diese Formen des Hadiths pro Tabi'i. Mursal Hadith von Al-Hasan al-Basri. Mursal Hadith von Sa'id ibn Jubair, Mursal Hadith von dem und demjenigen. Das haben die Hadith-Wissenschaftler getan und das ist eine gewaltige Leistung. Das ist ja nicht mit KI oder sowas. Das heißt, der muss, dieser Hadith-Wissenschaftler, der Historiker, das ist ein Historiker, der muss jetzt hingehen und sagen, oh, jetzt habe ich ein Problem. Sa'id ibn Musayyib sagt, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ja, und jetzt, von welchem Sahabi hat er das? Also muss er jetzt sämtliche andere Tabi'in gucken und studieren, die in derselben Zeit gelebt haben, die gleichen Lehrer, also man schaut sich zum Beispiel, Abu Huraira, welche Schüler hatte er? Wer war der Kollege von Sa'id ibn al-Musayyib? Ah, da finden wir den. Alhamdulillah. Das heißt also, Sa'id ibn al-Musayyib hat es von Umar, zum Beispiel, oder von Abu Huraira. Das hat man getan. Und man hat herausgefunden, alle Ahadith, die Mursal sind, von Sa'id ibn al-Musayyib, sind authentisch. Normalerweise, noch einmal, ein Hadith Mursal ist da'if, nicht authentisch, musst du abwarten. Der ist erstmal schwach, kannst du nicht benutzen. Außer du findest einen anderen Überlieferungsweg. Diese Arbeit wurde geleistet von den Hadith-Wissenschaftlern und sie kamen zum Entschluss, Sa'id ibn al-Musayyib, wenn er sagt, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dann hat er es tatsächlich von einem Sahabi gehört, der es vom Propheten gehört hat, sallallahu alaihi wasallam. Ja, Sekunde, warum sagt nicht Sa'id ibn al-Musayyib, der Sahabi XY hat mir erzählt, hör, um es kürzer zu halten, so wie du redest, du sagst, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst Subhana Rabbi al-A'la sagen. Hast du den Propheten gesehen, alaihi salatu wassalam? Nein. Also der Einfachheit halber lassen manchmal die Gelehrten die Überlieferungskette weg. Und hier, wir reden hier von den großen Tabi'in, das heißt, wie viele Personen sind zwischen ihnen und dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam? Einer, ein Sahabi. Mag mal ein zweiter Sahabi sein. Ja, Abu Huraira hat es nicht direkt von Rasul sallallahu alaihi wasallam gehört, sondern von Umar. Ja, dann würde man sagen, Abu Huraira sagte, Umar sagte, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Weil Abu Huraira hat den Islam spät angenommen. Das heißt, es mag sein, dass da noch ein zweiter Sahabi kommt, aber wir reden hier nicht von längeren Überlieferungsketten, wo 5, 6 Überlieferer sind, Tradenten, sondern ganz, ganz eng an den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ebenso lernte er von Ummu Salama, ja, auch die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam und viele weitere Sahaba. Eine weitere Fähigkeit, die er gelernt hat, ist das Traumdeuten. Und das ist, wie ich immer sage, eine Wissenschaft, die man lernt von Gelehrten. Plus Gabe Allahs. Also bei der Traumdeutung braucht man zwei Sachen. Einmal lernen plus Gabe. Also diese Intelligenz, dieses Verbinden der Symbolik im Traum, das ist Aneignung, ja, aber eine Dosis Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Von wem hat er das gelernt? Er hat es gelernt von der Tochter von Abu Bakr radiallahu anha, und zwar Asma. Asma bint Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhum jami'an. Abu Bakr war ein Traumdeuter, ja, und er hat auch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einige Träume behandelt, und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihn manchmal korrigiert. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, ja, deute mal diesen Traum. Da sagt Abu Bakr, das heißt dies und jenes. Da sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also da ist es nicht ganz richtig. Also wird das gelernt. Und deswegen muss man sich in Acht nehmen vor Leuten, die einfach drauf losschießen. Oh, du hast eine Schlange gesehen? Oh, ich glaube, du wirst Milliardär. Ja, wer hat dir denn das gesagt? Woher hast du denn das? Ja. Das heißt, man muss aufpassen, diese Schiene, liebe Geschwister, besonders leider, viele Frauen auch, ja, fallen da auch viel rein. Ja, da kommt jemand und deutet die Träume. Das ist eine Wissenschaft, die muss man lernen, und das hat sich nicht getan. Ich lese ein Buch, weil die Schlange in deinem Traum kann was anderes bedeuten als die Schlange in einem anderen Traum von einer anderen Person. Ja? Und deswegen muss man da sich in Acht nehmen. Also Sa'id ibn al-Musayyib war auch ein Traumdeuter. Sa'id ibn al-Musayyib, liebe Geschwister, war ein Gelehrter, und ein Gelehrter ist nie nur ein Gelehrter und Vorbild in der Theorie. Ein Gelehrter ist immer ein Gelehrter auch in der Praxis. Und deswegen, und das ist das, was wir vernachlässigen, wenn wir Biografien der Gelehrten uns anschauen, oder wenn wir uns beschäftigen, auch mit den vier Imamen, Abu Hanifa, Shafi'i, wir schauen uns immer nur ihr Wissen an. Das ist natürlich gewaltig und großartig. Aber was wir auch dringend benötigen, ist ihre Ibadah. Wie haben sie Allah angebetet? Schauen wir uns mal einiges von Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullahu ta'ala, an. Und zwar sagte er, seit 40 Jahren habe ich das Gemeinschaftsgebet nicht verpasst. Er war in Medina, Masjid al-Rasul, alayhi salatu wassalam. Und doch kann man natürlich auch mal das Gemeinschaftsgebet verpassen, oder nicht? Er betet dann alleine. 40 Jahre, und er sagte auch mal 50 Jahre, hat er das Gemeinschaftsgebet nicht verpasst. Wie viele Gemeinschaftsgebete betest du? Es geht jetzt nicht darum, dass du auch jetzt die nächsten 50, das wäre schön, ja, Rabbi, hilfe uns, ja, mach uns das Gemeinschaftsgebet schmackhaft und erleichtere es uns, ja, Rabbi al-Alamin. Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass du das erreichst. Ich sage immer wieder, diese Vorbilder, liebe Geschwister, nehmen wir nicht, damit wir eine Kopie werden. Und wenn wir es nicht werden, brauchen wir uns gar nicht mit diesen Biografien zu beschäftigen. Nein, nein. Es ist genauso wie zum Beispiel im Fußball. Du nimmst dir einen Fußballer als Vorbild, ja, der jeden Freistoß, egal von wo, kriegt er den zack ins Tor rein. Warum nimmst du dir den, obwohl bei dir fast kein Freistoß ins Tor geht? Damit du einen Ansporn hast. Oder nimmst du dir einen Amateur als Vorbild, der nicht weiß, wo der Ball ist? Du nimmst dir einen Vorbild, der perfekt ist in seiner Sache, oder nicht? Oder in deiner Arbeit, nimmst du dir als Vorbild der Arbeiter, der nichts gebacken bekommt? Oder nimmst du dir jemanden als Vorbild, der es drauf hat? Auch wenn du weißt ganz genau, also so gut werde ich nie im Leben vielleicht, ja? Aber warum nehmen wir uns die Perfekten, wenn man das sagen kann, ja, in ihrem Metier, in ihrem Bereich, warum nehmen wir uns die Perfekten als Vorbild? Damit wir einen Teil dieser Perfektion erreichen, nicht die komplette. Und so ist es auch mit diesen Tabi'in und natürlich vor ihnen die Sahaba und natürlich vor ihnen die Propheten. Also, Sa'id ibn al-Musayyib sagte sogar, seit 30 Jahren beginnt der Muezzin den Adhan erst, wenn ich da bin. Also er verpasst den Adhan, er ist immer in der Moschee, bevor Adhan ist. 30 Jahre lang. Wisst ihr, was 30 Jahre bedeutet? Nicht 30 Jahre nur Jumu'ah. Er redet hier von 30 Jahren, 5 Gebete am Tag. Wie oft in der Woche bist du in der Moschee? Wenn Al-Mu'adhin noch gar nicht angefangen hat. Warum ist er so streng? Ja, damit er was? Damit er die erste Reihe findet und deswegen oder erreicht. Und deswegen sagte er, ich habe 50 Jahre gebetet, ohne einen Nacken zu sehen. Was soll denn das heißen? Ja? Erste Reihe. Vor ihm gibt es niemanden. 50 Jahre, 5 Gebete pro Tag, sieht er keinen Nacken. Außer vom Imam. Subhanallah. Das steht nicht im Guinness-Buch der Rekorde. Wie sieht es bei dir aus mit den Gebeten? Da sehen wir, liebe Geschwister, das Gebet ist Knochenmark des Muslims. Wir müssen, liebe Geschwister, uns zusammenreißen, wir müssen uns erziehen. Die Gemeinschaftsgebete, dass wir sie vernachlässigen, das geht nicht. Ja, du arbeitest, das wissen wir, du hast deine Schule. Ich habe ja auch nicht gesagt, du sollst jetzt in 40 Jahren alles stehen und liegen lassen. Und 40 Jahre, wenn das ginge, Allahumma barik. Versuchen, in der Nähe einer Moschee zu wohnen, in der Nähe einer Moschee zu arbeiten. Die Frauen, was ist mit denen? Die sollen doch am besten zu Hause beten, oder nicht? Ja, mach deine Moschee in deiner Wohnung. Das ist eine Sunna, die sehr vernachlässigt wird. Ein Platz, das muss nicht ein ganzer Zimmer sein, das kann eine Ecke sein. Das ist aber deine Moschee. Das bedeutet, diese Ecke, da ist was ganz anderes. Da wird gebetet. Da kann man abschalten. Das heißt, die muslimische Frau, sie wird ja umso mehr belohnt, wenn sie zu Hause betet. So was, wie kann sie das, dieses Feeling einer Moschee machen? Ja, zu Hause die Moschee. Und manchmal auch der Ehemann betet dann mit der Ehefrau zu Hause, so wie Mu'adh radiallahu anhu. Er hatte ja mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Isha gebetet. Dann ist er zu seinem Stamm, ja, er wohnte etwas außerhalb Medina. Ja, sie haben auf ihn gewartet. Dann hat er nochmal Isha vorgebetet. Für ihn war es Sunna und für die anderen war es das Pflichtgebet. Das heißt, wenn du zum Isha-Gebet kommst in die Moschee und dann gehst du nach Hause, dann wird nochmal Isha gebetet als Vorbeter für deine Familie. Also das Gebet, liebe Geschwister, ist A und O. Wenn du sagst, ich will so werden wie die Tabi'in, wie die Sahaba, und du hast kein Programm, dein Gebet zu verbessern, dann lügst du. Dann lügst du. Du nimmst dich selbst auf den Arm. Oh, guck mal, ich habe Fiqh gelernt und Aqida gelernt. Wo ist das Gemeinschaftsgebet? Oh, dann lügst du. Dann bist du nicht so wie die Sahaba. Dann bist du nicht wie die Tabi'in. Ebenso hat er sehr viel gefastet. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Und zwar sehr viel hintereinander. Freiwillig, wir reden jetzt nicht nur... Wir reden hier über die Milliardäre, ja, also die Champions League, ja. Das heißt, wir reden nicht nur über Ramadan, sondern über das freiwillige Fasten und auch das nächtliche Gebet, wie es bei allen großen Gelehrten der Fall war. Das ist also etwas, das ist serienmäßig bei den Tabi'in und Sahaba und den Gelehrten. Die Ibadah, das hapert bei uns. Und deswegen sündigen wir. Weil die Ibadah ist dein Treibstoff. Das ist dein Impfstoff. Das ist deine Nahrung. Und wenn du schwach bist, ja, dann kann Shaitan mit dir anfangen, was du willst. Und deine Seele regiert dann. Aber wenn du dich stärkst durch Ibadah, dann wirst du, inshallah ta'ala, auch umso eher Sünden vermeiden. Und wir sind ja jetzt im Rajab, ja, möge Allah uns Ramadan erreichen. Jetzt ist die glorreiche Chance, sich zu ändern. Dass wir das Ziel haben, in diesem Ramadan möchte ich Ibadah genießen. Sodass nach Ramadan die Ibadah dazugehört. Fasten Montag und Donnerstag gehört zu meinem Leben. 3 Tage im Monat gehört zu meinem Leben. Fang mit einer Sache an. Das ist zu viel, 3 und 1 Tag im Monat. Fang mit einem Tag an. Auch wenn du nicht alles machst, mach wenig. Qiyamul Layl, 1 Mal im Monat wird Qiyamul Layl gemacht. Jetzt im Rajab natürlich versuch es ein bisschen mehr, ja. Im Scha'ban sowieso, nächster Gang. Im Ramadan, da haben wir ja Tarawih. Bi'idhnillah, möge Allah uns das erlauben. Sa'id ibn al-Musayyib, liebe Geschwister, war ein Tabi'i, dem es gut ging finanziell. Er hatte Handel, er war ein Geschäftsmann und ihm ging es gut und das war ihm wichtig. Warum? Damit er prahlt? Damit er vieles kauft? Nein, nein. Damit er unabhängig ist. Unabhängig wie? Ja? Welcher Chef? Nee, das war nicht. Wie haben denn damals viele Gelehrte gelebt? Durch was? Was meinst du mit Spenden? Nee. Staatskasse. Staatskasse bedeutet was? Du sagst, was ich will. Ich bin der Kalif, du bist der Gelehrte. Ich gebe dir gerne Geld. Die Kalifen haben gerne Geld gegeben. Aber im Gegenzug haben sie auch gerne das gehört, was sie hören wollen. Und damit das nicht passiert, hat Sa'id ibn al-Musayyib, obwohl man ihm sehr oft das angeboten hat, und man hat ihm das Geld gesammelt, das waren aber tausende Dinar, gesagt, nein, brauche ich nicht. Warum? Damit er frei ist. Das heißt nicht, dass es haram ist. Natürlich darfst du es. Aber dann bist du nicht mehr ganz frei. Und das sagen die Gelehrten auch, Shafi'i rahimahullah, hat auch aufgelistet, die Bedingungen für Talibul Ilm, ja, der Student, der muss darauf achten, dass er unabhängig bleibt. Wenn es geht, finanziell. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und wie können die Gelehrten unabhängig sein, wenn die Muslime diese Gelehrten freistellen und nicht der Staat? Sobald der Staat Geld gibt, war's das. Dann musst du nach der Nase vom Staat tanzen. Und das war schon immer so. Und die Staatsoberhäupter haben immer schon die Gelehrten erpresst damit. Aha, du sagst nicht, was ich will? Zack, Gehalt kürzen oder sogar ganz weglassen. Also wollte Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, gar nicht erst in diese Schiene. Also hat er sich gekümmert um sein Geld durch Handel, Tijara. Ja? Und doch hatte er Zeit, um zu unterrichten. Doch hatte er Zeit, um zu unterrichten. Das heißt, Dunya und Din wurde vereinbart. Das Problem ist, wenn die Dunya, Din darf überwiegen, aber wenn Dunya überwiegt, sodass du nicht mehr Zeit hast für deine Religion. Guck mal, er er war selbstständig, sozusagen. Und trotzdem 50 Jahre keinen Nacken gesehen. Wie funktioniert das? Der arbeitet, treibt Handel oder hat seine Mitarbeiter von mir aus und trotzdem musst du gucken, wie deine Geschäfte sind oder nicht. In der ersten Reihe. Wie sieht bei dir die Arbeit aus und die Ibadah? Oh, ich kann Jumu'ah jetzt nicht beten. Ja, herrlich. Ich kann jetzt nicht. Ich habe Koran lange nicht gelesen. Ja, warum denn? Allah, ich habe Nachtschicht. Ja, und jetzt? Was ist denn das für ein Argument? Oder ich muss irgendwo hin arbeiten. Du kannst doch auf dem Weg Koran lesen. Also, dass man denkt, weltlich erfolgreich widerspricht religiös erfolgreich, das hat Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala und natürlich auch viele Sahaba vorher, Abu Bakr, Umar, Uthman radiallahu anhum und danach und heute noch, haben es viele widerlegt. Du kannst arbeiten, studieren und trotzdem viel Allah anbeten. Es geht nicht nur um wenig, 5 Gebete, das war's. Nee, du kannst viel Allah anbeten und deine Arbeit machen. Auf dem Weg zur Arbeit wird schon mal ein Juz gelesen, ein Hizb gelesen, 10 Seiten. Du hast eine halbe Stunde Fahrt, mashallah, du kannst ein Juz lesen, oder nicht? Deine Adhkar morgens sagen, abends sagen. Aber wir verschwenden unsere Zeit. Das ist das Problem. Wir haben Zeit. Nur wir verschwenden diese Zeit, sodass wir nicht daraus profitieren. Ein weiterer Aspekt von Sa'id ibn al-Musayyib war, dass er sich gekümmert hat um seine Studenten. Und hier gibt es eine wunderschöne Geschichte. Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, hatte einen Schüler und dieser Schüler war mal verheiratet und dann ist seine Frau gestorben. Der Schüler kümmerte sich dann natürlich um die Bestattung seiner Ehefrau, also war er ein paar Tage nicht mehr im Unterricht. Als er dann wieder in den Unterricht gegangen ist, von Sa'id ibn al-Musayyib, und das war ein enger Schüler des Scheichs. Also er hat mitbekommen, mein Schüler ist nicht da. Und das ist schon mal eine Sache, liebe Geschwister. Er ist erst nicht zum Unterricht gekommen, als seine Frau gestorben ist. So wird man ein rechtschaffener Mensch. Nicht, habe ich nichts zu tun, dann gehe ich mal in die Moschee heute. So wird nichts aus dir. Wenn das Aneignen von Wissen eine Nebensache ist, dann bedeutet das, ja Rabbi, mehr über dich zu lernen, wenn ich Zeit für dich habe, mache ich das. Das ist das, was du sagst mit deinen Taten. Du wirst das nie im Leben artikulieren mit deiner Zunge. Du sagst, A'udhu billah, ja Rabbi, du bist der Wichtigste für mich. Ja, wo sieht man das? Nur Gelaber? Ja Rabbi, du bist der Wichtigste. Vortrag gehe ich, wenn ich Zeit habe. Aber wenn du es ernst meinst, ja Rabbi, ich möchte immer mehr wissen über dich. Ja Rabbi, ich möchte das, was ich vergessen habe, nochmal auffrischen. Dann wird der Unterricht für dich so sein wie Jumu'ah. Und so wird was aus dich. Aus dir oder aus dich? Ey, barakallahu fikum. Also deswegen bitte Deutschkurse besuchen. So, auf jeden Fall. Das heißt also, wenn du tatsächlich diese Sitzungen des Wissens so respektierst und hochachtest, dass du sagst, ich darf das nie verlassen. Egal, ob ich geheiratet habe, es gibt Leute, sobald die heiraten, rahimahumullah. Rahimahumullah, wo bist du? Ich habe geheiratet. Ja, wie? Bist du tot jetzt? Warum kommst du nicht mehr? Oder er hat einen Job, arbeitslos, bei allem Respekt, ja? Arbeitslos, Allahumma barik, immer in der Moschee. Du hast gearbeitet, wo bist du? Ich habe gearbeitet. Ja und jetzt? Was mit der Ibadah? Brauchst kein Wissen mehr jetzt oder wie? Die Dunya saugt uns auf. Warum? Weil wir uns nicht erzogen haben. Unterricht ist Unterricht. Wird nicht vernachlässigt. Heutzutage vernachlässigen einen Unterricht. Wallah, ich habe mal Fußball gespielt. Die Woche hat 7 Tage. Wisst ihr das? 7 Tage. Und jeder Tag hat 24 Stunden. Und ein Unterricht dauert 1 Stunde. Hast du in der ganzen Woche keine Zeit gefunden, Fußball zu spielen, nur an dem Tag, wo Unterricht ist und zu dieser Zeit? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, "Man yuridillahu bi khayra yufaqihu fi din." Wem Allah Gutes will, dem gibt er Wissen in der Religion. Umkehrschluss ist eine Drohung. Wem Allah nichts Gutes will, du bist Allah egal. Du bist ihm egal. Was ist dann Merkmal, Indikator? Dem gibt er kein Wissen in der Religion. Wenn eine Woche ein Tag vergeht, du hast nichts über Allah gehört, musst du sagen, ja Rabbi, willst du mich nicht mehr? Ist das eine Botschaft an mich, dass ich nicht mehr interessant bin? Auf jeden Fall, dieser Junge, dieser Schüler, war 3 Tage nicht da. Und dann kam er wieder zu Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah. Da fragte ihn, wo warst du? Die Gelehrten waren streng. Waren streng. Und heute auch noch. Ein ernsthafter Gelehrter, wenn der wirklich dich liebt, der macht dir Probleme, wenn du nicht antanzt. Aber heutzutage ist halt besonders hier in diesen Breiten, keiner hat dir was zu sagen. Wir sind ja so groß geworden. Der Lehrer hat nichts zu melden, der Vater hat nichts zu melden, die Mutter hat nichts zu melden. Niemand hat dir was zu sagen. Und das ist leider diese Einstellung auch. Der Imam, der Sheikh hat dir auch nichts zu sagen. Ja? Und das ist natürlich eine falsche Erziehung. Auf jeden Fall. Da sagte Sa'id ibn al-Musayyib, warum hast du nichts gesagt? Dann wäre ich bei dir bei der Bestattung. Er hat es nicht mitbekommen. Dann sagte er, ich wollte dich nicht stören. Dann sagte Sa'id ibn al-Musayyib, hast du geheiratet? Junge, seine Frau war tot. Vor 3 Tagen ist sie gestorben. Hast du geheiratet? Das ist Islam, liebe Geschwister. Nicht Netflix, Liebesgeschichten und Käse und so weiter. Das heißt doch nicht, dass er seine Frau nicht mehr liebt, nur weil er sofort heiratet. Sondern er soll sich beschützen vor der Fitna. Wir reden hier vor 1000 Jahren. Die Fitnen. Das heißt, das Heiraten ist geboten. Wer in der Lage ist zu heiraten, der soll heiraten. Da sagte der Schüler, wer sollte mir denn geben? Ich bin arm. Ich kann nicht heiraten. Dann sagte Sa'id ibn al-Musayyib, ich habe eine Tochter. Und hier lernen wir, liebe Geschwister, wie ein Vater sich um seine Tochter sorgt. Das ist keine Zwangsheirat, ja, für alle, die jetzt sofort, oh, guckst, ist da. Sondern natürlich wird diese Frau gefragt, möchtest du denn gerne diesen Mann heiraten oder nicht? Wenn sie sagt, nein, das war's, salam alaikum, nein, dann halt nicht. Aber die Tochter, wir reden hier von der Tochter von wem? Von Sa'id ibn al-Musayyib. Ja Rabbi, helfe uns, unsere Söhne und Töchter zu erziehen, ja Rabbi al-Alamin. Lass unsere Kinder Grund für unsere Freude sein, ja Rabbi al-Alamin. Er sagte, meine Tochter. Dann sagte er, aber ich habe kein Geld, also ich habe, wie soll ich, Mahr, die Brautgabe. Hat er ihm gesagt, da sind 2 Goldmünzen, bitteschön, das ist die Brautgabe, das gibst du bitte meiner Tochter. Jackpot, oder? Allahumma barik. Ja, hoffentlich habt ihr auch so einen Scheich. Ja, also, auf jeden Fall, er saß dann, der Junge, zu Hause, auf einmal klopft die Tür. Und Sa'id ibn al-Musayyib war noch nie woanders. Sa'id ibn al-Musayyib war nur für den Hajj in Mekka. Ansonsten, wo war er? Moschee. Sa'id ibn al-Musayyib, also der Schüler sagte, ich habe gefragt, wer ist da? Da sagte er Sa'id. Er sagte, ich habe dann an jeden Sa'id mich erinnert, nur nicht an Sa'id ibn al-Musayyib. Warum? Der war noch nie woanders. Haus, Wohnung, Masjid. Masjid, Wohnung, das war's. Ich mache die Tür auf, da ist Sa'id ibn al-Musayyib und seine Tochter ist da. Bitte schön, hier ist deine Frau. Es heißt dann, er hat geheiratet und so weiter, und dann wollte er wieder zum Unterricht zu Sa'id ibn al-Musayyib. Da sagte seine Frau, die Tochter von Sa'id ibn al-Musayyib, wohin? Da sagte er, ich gehe lernen zu deinem Vater. Da sagte sie, das ganze Wissen ist hier. Das Wissen von meinem Vater ist bei mir. Ist die Schülerin von Sa'id ibn al-Musayyib. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, wie die Erziehung sein soll. Noch einmal, nicht, dass du denkst, du musst Sa'id ibn al-Musayyib werden. Aber begebe dich auf den Weg dieses gewaltigen Gelehrten. Hier machen wir dann inshallah ta'ala einen Halt, weil jetzt Adhan ist, und dann machen wir die Geschichte von Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah das nächste Mal weiter. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.